Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute im Studio
Henning Körjek
und Markus Weidner. Hallo Henning.
Hallo Markus.
Wir wollen uns mal über die aktuelle Situation bei der Telekom und ganz aktuell auch bei O2 unterhalten, würde ich sagen. Also Telekom hat ja neue Tarife vorgestellt. Richtig. Und O2 ein neues Netz.
Ja, ein neues Netz, naja, okay.
Ein Netzchen für den Anfang.
Ja.
Was gab es bei der Telekom?
Bei der Telekom gab es einen Tarif, den viele für unmöglich hielten, der nennt sich Magenta 1 Plus.
Magenta 1 Plus kann was?
Ist eine Kombination aus Festnetz und Mobilfunk und hat erstmalig eine Kündigungsfrist von einem Monat und ist hochgradig flexibel, weil man da noch Karten dazuschalten kann. Und vor allen Dingen, was auch neu ist, dass es beim Aufenthalt außerhalb der EU 1 Gigabyte Datenpaket pro Monat inklusive gibt.
Spannend finde ich ja vor allem den Preis. 80 Euro im Monat oder 90 Euro, wenn man 250 Mbit haben will. Somit ist der Kombitarif aus Festnetz und Mobilfunk inklusive Flat auf beiden Anschlüssen günstiger als die reine Mobilfunkflat von der Telekom.
Ja, so ist das. Erstmal gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber 100 Mbit pro Sekunde sind immer noch schön. Oder 250 Mbit pro Sekunde reichen auch für die allermeisten Fälle.
Der Magenta 1 Plus, ich will mal noch Beta sagen, weil das ist ja der Ursprung. Magenta 1 Beta fing im vergangenen Jahr mit ersten Tests an, mit einigen Testkunden. Das wurde dann dieses Jahr im Sommer nochmal wiederholt. Da gab es so einen ähnlichen Tarif für 20 Euro im Monat. Ich meine, dass das für die Telekom nicht kostendeckend war, ist logischerweise natürlich auch klar. Aber so als Test, man konnte im Prinzip im Vorfeld zumindest ahnen, da kommt was in der Art. Dann, wie du schon sagst, hochflexibel, das ist richtig. Also man kann Community-Cards zubuchen, also für 25 Euro im Monat nochmal eine echte Flatrate als SIM-Karte im Endeffekt. Für unter 18-jährige Familienmitglieder wird der Preis sogar auf 10 Euro reduziert. Dann kriegt man für ebenfalls 10 Euro Datenkarten, auch mit unlimitierter Datennutzung innerhalb Deutschlands, zumindest EU-Roaming plus, wie du schon sagst, 1 Gigabyte außerhalb. Je 4 Community- und Datenkarten können das dann so flat wie die Hauptkarte und jede weitere hat dann nur noch 5 Gigabyte. Aber ich glaube, mit je 4 Community und 4 Datenkarten sollte man eigentlich bestens ausgestattet sein.
Wobei Community ist auch neu. Das heißt es nicht, dass alle an der gleichen Adresse wohnen müssen. Man kann auch als Inhaber des Vertrages auch Freunde, Bekannte, Verwandte, Gastaushausschüler oder sonst was hinzunehmen. Und die Telekom bietet auch an, dass diese Partner eine eigene Rechnung bekommen und dann auch selbst ihren Anteil bezahlen. Und wenn sie den nicht bezahlen, so wie es aussieht, hundertprozentig ist es noch nicht ganz klar, würde dann einfach halt diese Karte abgeschaltet und die Telekom würde sich mit dem jeweiligen Menschen dann auseinandersetzen. Auch das ist natürlich schon eine sehr flexible Geschichte und die monatliche Kündigungsmöglichkeit würde auch erlauben, dass man nach einem Monat sagt, komm, das ist mir alles zu wild, ich gehe. Aber ich möchte wetten, wer sich diesen Vertrag antut, der wird nicht kündigen, weil er einfach so glücklich ist und so zufrieden ist. Und damit hat die Telekom genau das erreicht, langfristige Vertragsbeziehungen, langfristige Planbarkeit und für den Kunden ist es auch langfristig denkbar. Der Tarif ist klasse, je nachdem, wofür man ihn einsetzt. Was zu beachten ist, wenn man beispielsweise viel mit Ausland telefoniert. Das könnten solche Leute sein, die vielleicht irgendwie aus persönlichen Gründen aus dem Ausland stammen und deswegen viel in die Heimat telefonieren wollen. Da sind die Telefonietarife bei diesem Tarif leider nicht die günstigsten. Das ist aber gar nicht so tragisch, denn es ist
USA 68 Cent pro Minute zum Beispiel.
Genau, USA 68 Cent pro Minute ist vielleicht doch nicht unbedingt gerade der Knüller. Und Europa 22 Cent pro Minute ist vom Handy aus ja Standard heutzutage, weil es vorgeschrieben ist, maximal 22,61 Cent. Aber 22 Cent vom Festnetz ist vielleicht auch nicht so ganz der Knüller. Man hätte sich gewünscht, dass die Telekom vielleicht Europa, EU damit hätte reintun können in die Flatrate, hat sie aber nicht.
Oder zumindest als Option.
Genau.
Aber so wie früher diese Europa-Plus-Option, nochmal 10 Euro Aufpreis, dann ist das mit drin oder so?
Genau. Es gibt aber ein Thema, was ja lange Zeit in Vergessenheit geraten ist und wo mit Teltarif vor Jahren ja groß geworden ist und es nennt sich Call by Call.
Das ist richtig. Noch gibt's das. Die Frage ist natürlich, wie lange?
Mindestens bis 2022, vielleicht auch länger. Muss man jetzt mal schauen. Jedenfalls mit Call by Call, mit einer Vorvorwahl kann man also im Festnetz die Preise ins Ausland dann doch etwas angenehmer machen. Man wählt eine 010 und dann zwei oder drei Ziffern von dem Anbieter und dann die Nummer, die man ursprünglich wählen wollte. Und dann muss man genau hinhören, weil eine Ansage dann sagt, was das jetzt kostet. Und wenn die Ansage sagt, dieser Anruf kostet 5 € die Minute, dann sollte man den Hörer sofort auf die Gabel fallen lassen, sonst wird's teuer.
Das ist richtig. Wo Magenta 1 Plus noch etwas unflexibel ist, ist hinsichtlich der Buchungsmöglichkeiten.
Richtig. Nicht jeder, der den Magenta 1 Plus Angebot das buchen will, kann das schon buchen. Da gibt es noch gewisse Spielregeln, technische Schwierigkeiten. Das ist also noch ein gewisses Abenteuer. Eine Geschichte, die ist relativ einfach. Man braucht ein Telekom-Login, das kann man sich sehr schnell bauen. Das ist das Login, mit dem man seinen Kundensender erreicht oder mit dem Kundensender verkoppelten T-Online-Adresse sich einloggt, bestehend aus der Adresse @t-online.de und dem Passwort. Dann kann man, wie gesagt, seine Daten schon mal eingeben und gucken, ob man sich zusammenschalten kann. Wenn man außer dem Festnetz und dem Mobilfunkanschluss noch Zusatzoptionen hat, wie zum Beispiel eine Multisim, oder wenn man zum Beispiel Magenta Cloud, den Cloud-Speicher der Telekom, gebucht hat, oder wenn man zum Beispiel Telekom Magenta Hybrid hat, also das heißt, wo der schnelle Teil des Internets über Funk kommt, oder wenn man Magenta Regio hat, sprich Kunde ist bei der Telekom, aber die Leitungen von einem anderen Anbieter der Telekom geliefert werden, dann ist das im Augenblick noch, betone noch, nicht möglich.
Wobei die Telekom ja auch noch nicht so richtig damit raus will, wann die dann im Endeffekt die Zielgruppen erweitern werden.
Das ist wahrscheinlich einfach ein logistisch-technisches Problem, was auch ein Hinderungsgrund ist, wenn man das Fernsehangebot Magenta TV gebucht hat, geht es auch noch nicht. Man könnte sehr aufwendig Magenta TV kündigen und sich dann um Magenta TV OTT kümmern. Das heißt also, das ist ein Magenta TV, wo man einen Stick sich kauft und darüber dann das Programm guckt. Das ist nicht ganz das Gleiche, weil bestimmte Zusatzpakete sind da nicht möglich. Aber das Kündigen.
Und das ist halt dann Dienst, der übers offene Internet läuft, währenddessen ja das eigentliche Magenta TV, das IPTV-Produkt, sozusagen im Telekom Intranet läuft. Das heißt, es gibt Datenstau im Internet, Magenta TV interessiert das im Endeffekt nicht, weil es kommt aus dem Telekom-Netz ja gar nicht raus. Das ist bei dem OTT-Dienst anders. Wenn jetzt 350 Downloads in der Familie nebenher laufen, könnte das natürlich stocken, weil wir es in dem Fall eben mit einem Dienst zu tun haben, der über das offene Internet läuft.
Das zum Beispiel ist die Geschichte, und Magenta TV zu kündigen ist gar nicht so einfach, weil es da 24 Monate Laufzeit und die entsprechenden Kündigungsfristen gibt. Und vorzeitig kommt man da nicht raus.
Wobei, auf der Pressekonferenz, auf der virtuellen, muss man sagen, angekündigt wurde, dass es für solche Fälle dann irgendwann Lösungen gibt. Was weiß ich, man zahlt den Preis vorzeitig ab, wenn man zu Magenta 1 Plus wechseln möchte und so weiter. Aber das scheint alles momentan noch nicht zu funktionieren. Vorgesehen ist das zumindest.
Was auch vorgesehen ist, dass wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dass man jederzeit von einem Magenta irgendwas Tarif zu dem Magenta 1 Plus Tarif wechseln kann, auch wenn es noch Restlaufzeit gibt. Wenn man noch ein Handy,
das meinte ich,
genau. Wenn man noch ein Handy abbezahlt, ist Folgendes angedacht, dass man die Restraten auf einen Schlag bezahlen muss, um da wechseln zu können. Wenn man den Vertrag ganz frisch und neu abschließt, kriegt man das Handy auch nicht mehr sozusagen für den berühmten 1 €. Und zwar macht Telekom dann das, was O2 schon die ganze Zeit macht, nämlich man bietet einen extra Ratenkreditvertrag an, der bis zu 36 Monate dauern kann, dass man sein Handy in aller Ruhe abbezahlen kann, was aber nicht am Mobilfunkvertrag direkt dran hängt. Ist eigentlich die faire und die saubere Lösung.
Das ist richtig. Also insofern ist eigentlich keine schlechte Sache. Wie gesagt, es hängt jetzt eigentlich davon ab, wie schnell kriegt die Telekom das Produkt für alle Kunden. Also ich könnte es als Neukunde hier tatsächlich buchen. Als Bestandskunde wechseln kann ich nicht. Ich kann mich momentan noch nicht mal als Interessent registrieren. Es läuft auf eine Fehlermeldung und keiner bei der Telekom weiß so richtig, warum das so ist.
Ich kann es hier buchen, aber bei mir steht als Hinderungsgrund Bandbreite. Ich bin ein Kunde im Hybrid-Tarif und da muss wohl auch noch irgendeine Lösung gefunden werden.
Ja, das ist auch noch eine Voraussetzung, mindestens 28 Mbit über originäres VDSL.
Richtig, stimmt. Genau. Was vor allen Dingen ein Signal ist für die Zukunft, dass jetzt eine Flatrate angeboten wird, die halt nach Geschwindigkeit gestaffelt ist und nicht mehr nach Datenmenge. Und dass damit dann diese Spielchen wie Stream On, die vielleicht manche Leute ganz lustig fanden, die aber die große Menge wahrscheinlich nie richtig verstanden hat, mich eingeschlossen, dass die jetzt langsam verschwinden können.
Ja, wenn ich mobil eine echte Flatrate zur Verfügung habe, brauche ich natürlich logischerweise keinen Stream On, das ist keine Frage.
Was jetzt noch fehlt und was noch kommen wird, aber keiner weiß wann, sind neue Mobil-Only-Tarife für die Leute, die also partout keinen Festnetzanschluss haben und auch keinen brauchen und die einfach nur einen Mobilfunkanschluss wollen. Da kostet der
Oder die ganz einfach nicht in den aktuellen Tarif wechseln können.
Ja.
Man weiß ja nie, ob das jetzt drei Wochen, drei Monate oder 3 Jahre vielleicht nicht, aber doch durchaus ein Jahr oder 2 Jahre dauert. bis die Telekom das auch Magenta-TV-Kunden anbieten kann oder bestimmte Tarifkonstellationen, Festfunk, dann kompatibel werden oder zumindest so gemacht werden, dass man umstellen kann. Das ist ja auch alles noch offen.
Genau, und der Einsteigertarif Magenta Mobil S kostet ungefähr 39 Euro ohne Rabatte und Subventionen. Und das ist natürlich mit 6 GB Daten schon ein etwas teurer Spaß.
Selbst mit Magenta 1 Rabatt komme ich dann auf 12 GB, macht es aber auch nicht besser, weil wenn ich jetzt 80 Euro für Magenta Mobil oder Magenta 1, das neue Plus-Angebot, mir angucke, dann rechne ich einfach 50-50, 40 Euro Mobilfunk, 40 Euro Festnetz und habe eine echte Flatrate und so habe ich 12 oder 6 GB, je nachdem. Das ist eigentlich wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, dass die natürlich wollen, dass man als Kunde alles bei der Telekom nimmt, keine Frage. Nichtsdestotrotz, an den normalen Tarifen muss eigentlich noch geschraubt werden.
Ja, das ist ganz klar. Da müssen wir noch einiges tun. Es gibt aber jetzt schon im Netz der Telekom Angebote wie zum Beispiel Frank, wo man 4 GB im Monat und eine Telefonie- und SMS-Flatrate bekommt und dafür 9,95 Euro bezahlt. Wenn die 4 GB rum sind, dann kann man noch Pakete nachbuchen. Wenn man das nicht tut, fließen halt keine Daten mehr. Einziger Haken an der Sache ist, Anrufe ins Ausland sind nicht möglich und Anrufe zu Sondernummern, wenn man sie mal braucht, sind auch nicht möglich. Aber ansonsten ist das ein absolut knuffiges Angebot und eine Vollkaskoversicherung Deluxe und der Service klappt auch. Obwohl das von dem Telekom-Tochter Congstar verwaltet wird, aber die machen das offenbar ganz gut.
Ja, das die früheren Serviceprobleme, die es bei Congstar gab, da hört man eigentlich auch nichts mehr von. Das scheint mittlerweile eigentlich auch bei Original-Congstar-Verträgen, Prepaid-Karten, wie auch immer, recht gut zu laufen.
Und eine Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende ist ja absolut revolutionär. Man geht in den Chat, gibt seine Kundennummer durch, seinen Namen, sein Geburtsdatum und kriegt als Antwort, die Kündigung ist um so und so viel eingerichtet. Und das war's. Keine Fragen, auch bleiben Sie doch oder warum gehen Sie? Und dann kommt ein paar Tage später noch eine E-Mail, die das bestätigt und die Rufnummernportierung ist auch gleich vorbereitet. Das heißt, man kann die Nummer, wenn man will, mitnehmen. So muss Service heute aussehen.
Das ist richtig. Dann hätten wir O2 noch, die starten mit einem neuen Netzstandard.
Einem neuen alten Netzstandard. O2 hat 5G für sich entdeckt und erlaubt jetzt den Leuten ab dem 3. Oktober sich für 5G anzumelden. Allerdings gibt es da gewisse Einschränkungen.
Ja, O2 selbst stellt es eigentlich so dar, von wegen günstigstes Angebot und keine Aufpreise und so weiter. Guckt man sich es genauer an. Ich frage mich, wozu es überhaupt eine 5G-Option gibt. Wenn das sowieso in jedem Tarif ab 39,99 Grundgebühr im Monat drin ist, warum schalten sich den Leuten jetzt nicht einfach automatisch? Das verstehe ich nicht, weil man hat ja keinen Nachteil, wenn man jetzt, sagen wir mal, noch kein 5G-taugliches Gerät hat, wenn es einfach aktiv ist. Das ist ähnlich unsinnig wie früher. Ich glaube, heute ist das nicht mehr bei der Telekom, wo man wollte und WLAN-Call einzeln buchen musste, obwohl es eine Gratis-Option war, die ja keinem geschadet hat, wenn sie aktiv war, auch wenn das Gerät es nicht unterstützt hat. Das ist eigentlich Quatsch.
Es ist halt Marketing, dass der Kunde sich mit seinem Vertrag, mit seinen Optionen beschäftigt und bei der Gelegenheit vielleicht noch eine andere Option dazu bucht, die er gar nicht im Schirm hatte. Das ist vielleicht so die Idee. Man muss wissen, dass dieses 5G, was O2 da jetzt ausrollt momentan, das 5G auf 3600 MHz ist, im Band N77. Passende Handys gibt es dafür schon eine ganze Menge. Nur die Reichweite bei 3,6 GHz ist natürlich wirklich sprichwörtlich. Also wenn da auch nur ein Vogel vorbeifliegt oder ein Blatt vom Baum fällt, dann kann es schon sein, dass die Verbindung abreißt. Die Geschwindigkeiten sind im Downstream 300 Mbit, die da angeboten werden. Technisch werden
es ja noch einiges mehr. Was peinlich ist für 3600, muss ich ehrlich sagen.
Das ist halt eine Frage der Philosophie. Aber man 300 Mbit haben oder nicht haben, ist schon eine ganze Menge. Und im O2-Netz wissen wir ja, dass die Leitungen oft ziemlich gut glühen. Und man ja schon froh ist, wenn man überhaupt ein Megabit oder was kriegt.
Das ist richtig, ja. Ja, es geht in 5 Städten erstmal los, also in den 5 größten deutschen Städten, Hamburg, Köln, Frankfurt, München und Berlin. Wobei man jetzt natürlich nicht davon ausgehen kann, dass das in der ganzen Innenstadt der jeweiligen Städte verfügbar ist. In Frankfurt zum Beispiel sollen gerade mal 2 Stationen bisher 5G auf 3600 Megas unterstützen, wenn die jetzt jede, sagen wir mal so 200-300 Meter Radius haben, viel mehr ist das nicht in dem hohen Frequenzbereich. Ja, dann hat man eben ja nur sehr, sehr begrenztes 5G-Netz zur Verfügung, vielleicht vergleichbar mit einem WLAN-Hotspot oder mit dem Radius, wo man mit einem Decktelefon telefonieren kann. Warum jetzt O2 noch nicht mal ansatzweise andeutet, sie machen künftig wie Telekom und Vodafone auch dieses DSS-Verfahren, sprich 5G und LTE parallel im gleichen Frequenzbereich, das verstehe ich eigentlich nicht.
Weil vielleicht das wäre ja eigentlich Zielgruppe, optimal. Die sehen wahrscheinlich 5G in erster Linie für die Industriezielgruppe, die ganz niedrige Latenzzeiten braucht und gigantische Datenmengen.
Aber das geht doch sowieso noch nicht mit 5G NSA.
die in der Industrie sind die ja schon dabei, SA zu testen, also das sprich Standalone, wo 5G alleine laufen kann. Und O2 hat ja auch schon die Industrie als Zielgruppe ausgemacht. Der Premierenkunde oder der Vorführkunde ist die Firma Daimler-Benz, die ja beispielsweise in Factory 56 in Stuttgart so ein 5G-Netz bekommt. Und in Berlin kann man sich im Basecamp in der Innenstadt kann man sich auch 5G anschauen, was damit machbar ist. Für die große breite Masse ist es mal wichtig, dass die ja mal das im 4G-Zeitalter ankommen, sprich, dass sie ein Gerät haben, was 4G kann und auch einen Sender um die Ecke haben, der 4G kann und dass dieser Sender auch gescheit und schnell angebunden ist.
Das ist richtig. Also wie gesagt, Botschaft von O2, ab 3. Oktober läuft das Netz, ab 6. Oktober wird die Option vermarktet. Sie war die Tage schon mal kurzzeitig für einige Kunden buchbar. Ich habe sie auch gebucht, kam auch per E-Mail und SMS in Windeseile eine Bestätigung. Schade, dass ich jetzt nicht weiß, wo genau in Frankfurt die 5G-Zelle ist, sonst könnte man es schon mal ausprobieren. Alle Verträge ab 39,99 Grundgebühr im Monat sind im Endeffekt kompatibel. Ob man jetzt für die kleineren Verträge vielleicht 5G mit, keine Ahnung, 5 Euro Aufpreis im Monat anbietet, so wie das ja Telekom und Vodafone anfangs auch machen wollten für alle. Das hat O2 noch nicht so richtig rausgelassen. Vorstellbar wär's, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dann kann der Kunde gleich in den nächst höheren Tarif wechseln, wo es dann inklusive ist.
Na gut, wegen der Auffindbarkeit der 5G-Station habe ich keine Bedenken, dass unsere Teltarif-Community ganz schnell die Station findet und es im Forum bekannt gibt. Wir sind dafür Hinweise immer dankbar. Also das wird sich sicher wie ein Lauffeuer rumsprechen. Oder es gibt diese Community der Cellmapper, dieses Programm Cellmapper, wo die Leute ein Programm aufs Handy spielen, das dann automatisch alle Stationen lockt und sozusagen eine Netzkarte aufstellt von wirklich real existierenden, funktionierenden Stationen. Also es wird keine Woche oder zwei dauern, dann wissen wir genau, wo die Stationen sind.
Spannend finde ich ja, die Netzkarte war ja schon mal live. Ob sie aktuell live ist, kann ich gar nicht sagen. Es war nämlich zwischendurch so, dass sie generell in der meinen O2-App abrufbar war. Später haben dann Leute mit Android-Smartphones gesagt, bei mir geht's gar nicht mehr. Unter iOS ging's wiederum noch. Also alles sehr verworren, aber die basteln halt rum, damit dann zum offiziellen Start auch wirklich alles läuft. Interessant daran war, auch in Stuttgart gibt es schon 5G von O2. Wahrscheinlich ist das dieses Daimler-Netz, wo sie dann gleich noch ein öffentliches mit dran gebaut
haben. Das wäre durchaus denkbar, dass man den Standort gleich mitnutzt, ja.
Richtig. Ansonsten ist das natürlich erstmal überhaupt ein Start. Man muss abwarten, wie es in der Praxis funktioniert. Wir werden es im Laufe des kommenden Monats, wenn es dann auch wirklich live ist, dann natürlich auch mal testen, ganz klar.
Absolut. Man kann ja im Internet mal vorbeischauen auf o2online.de. Da gibt es einen extra Unterpunkt Netzabdeckung und mal schauen, was sich da tut. Halt einfach mal von Zeit zu Zeit die Seite aktualisieren.
Richtig. Jo, Henning, dann hätten wir es doch eigentlich.
Genau, dann sind wir einfach mal gespannt, was auf uns so zukommt, wie der weitere Netzausbau weitergeht und wann es Geräte gibt, die auch alle 5G-Spielarten können. Bei 5G gibt es ja dieses DSS, was wir vorhin schon angedeutet haben.
Da ganz genau.
4G und 5G auf der gleichen Frequenz ausgestrahlt im Wechsel. Dynamic Spectrum Sharing heißt es auf Neudeutsch. Und es gibt auch derzeit nur ein oder zwei Geräte auf dem Markt, die das halbwegs beherrschen. Das ist einmal das Samsung, die 20er-Serie.
Also, wobei die nicht alle Frequenzkombinationen
richtig, haben. Richtig, und das ist das Huawei P40 Pro. Wobei bei Huawei halt das Problem ist, dass die ja mit dem Herrn Trump da ihre liebe Not haben und deswegen keine Google-Dienste mehr anbieten können. Aber da ist Harmony OS, das chinesische Betriebssystem, im Anrollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Herr Trump vielleicht den Entschluss bedauert, Google gesperrt zu haben, weil dann einfach die Leute sich Harmony OS kaufen und auf Google ganz verzichten.
Naja, wer jetzt schon für, keine Ahnung, mehrere hundert Euro Android- oder auch iOS-Apps gekauft hat, ob der dann Lust hat, das Gleiche für Harmony OS nochmal auszugeben, falls es die gewünschten Apps überhaupt gibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die möglicherweise das so bauen, dass Android-APK-Dateien auf Harmony OS auch funktionieren.
Das ist richtig, aber die Kauf-Apps, die Google Play-Dienste erfordern,
da guckt man natürlich, da steht man nicht momentan im Dunkeln, das ist sicherlich richtig. Also wer noch ein echtes Android-Gerät hat oder ein offenes, dann sollte auf jeden Fall das nicht hergeben.
Das würde ich auch so sehen. Ja, Telekom hat schon mehr als 50% der Bevölkerung mit 5G versorgt. Vodafone fängt so ein bisschen an, hat Frankfurt zum Beispiel relativ großflächig versorgt, fängt in anderen größeren Städten auch an, auf dem Land so punktuell auch und immerhin auch bei O2 tut sich so ein bisschen was. Wollen wir kurz noch auf 1&1 eingehen? Da hat sich auch die Tage was getan?
Ja, 1&1 hat das Problem, dass die jetzt im Stadt kein Netz haben. Also müssten die ein Roaming-Abkommen mit irgendeinem existierenden Netzbetreiber abschließen und da gibt's ja die Vorschrift, dass die mit Telefonica reden dürfen können müssen, weil die ja da schon Untermieter sind und dass auch Telekom und Vodafone mit ihnen reden müssen. Die Gespräche haben stattgefunden, aber die Preisvorstellungen liegen natürlich Lichtjahre auseinander, was ja logisch ist. 1&1 kann den Markt nach meinem Dafürhalten nur betreten, indem sie super günstige Preise anbieten, die tiefer als alles Dagewesene sind.
Dazu brauchen das würde aber wahrscheinlich nicht refinanzierbar sein.
Eben, dafür brauchen die aber natürlich auch einen günstigen Zugriff auf Telekom oder Vodafone. Und Telekom und Vodafone sagen, warum soll man denen das Netz für geschenkt geben? Das kostet erstmal einen Haufen Geld, das zu bauen. Und zum Zweiten klauen die uns ja die Kunden. Also sind die da sehr zurückhaltend. Und jetzt will 1&1, dass die Bundesnetzagentur als Schiedsrichter auftritt und da sagt, ihr müsst. Jetzt kann man sich drüber streiten. Was aus Nutzersicht ein geiles Angebot wäre, wenn 1&1 eine Karte rausgeben könnte, die bei Telekom, bei Vodafone und bei O2 roamt. Damit hätte man dann schon das maximal mögliche an Netz in Deutschland, was man sonst nur mit ausländischen SIM-Karten halbwegs hinbekommt.
Oder ganz früher mit Viag Intercom.
Oder aber, genau, das Swisscom-Roaming. Oder aber der 1&1-Chef Dommermuth will einfach nur, dass Telefonica eingebremst wird und die Preise wieder senkt, weil Telefonica die Preise für 1&1 gerade erhöht. Und das hat dann dazu geführt, dass 1&1 musste eine sogenannte Gewinnwarnung an der Börse abgeben. Und dann ist der Börsenkurs um bis zu 30% in den Keller gesaust. Und das ist für Börsianer natürlich schon ein mittlerer Albtraum.
Absolut.
Wenn dann 1&1 ein Roaming-Abkommen mit O2 hat, dann wird sich das verschieben. Dann sind sie kein Service-Provider mehr im Netz von O2, sondern ein Netzbetreiber, ein Roaming-Netzbetreiber im Netz von O2. Der Nutzer wird dadurch kaum was merken. Und er wird halt an einigen Punkten dann ins 5G-Netz kommen. Entweder, dass da eigene Sender von 1&1 stehen oder dass er die Sender von O2 mitnutzen darf. Das weiß man alles noch nicht. Also ich würde sagen, da sollte man einfach mal zurückhaltend bleiben und abwarten. Wenn es losgeht, wird 1&1 das sicher mitteilen. Und es ist immer noch die Option denkbar, dass am Ende 1&1 sagt, ach, wisst ihr was, Leute, uns ist das zu blöd, wir geben die Frequenzen zurück, verkaufen die, das geht, und machen einfach nur Provider bei O2. Und sie sind ja auch noch Provider im Netz von Vodafone. Und vielleicht kommt ja noch ein Provider-Vertrag mit Telekom dazu. Könnte ja sein, dass man das so als Kompromiss aushandelt und dass es dann ganz entspannt geht. Der Traum vieler Teltarifleser, dass es irgendwie eine universale Mobilflatrate für 20 Euro gibt, den würde ich mal austräumen. Also ich glaube nicht, dass das stattfindet.
Bin ich auch nicht dafür.
Nee.
Weil die Netzbetreiber müssen ja auch irgendwo noch Geld haben, um in die Infrastruktur zu investieren, muss man ja auch ganz klar sagen.
Beispielsweise gab es im Braunkohletagebau in der Lausitz kürzlich einen Unfall, wo mit Mühe und Not übers Handy der Rettungsdienst alarmiert werden konnte. Dann ist der Hubschrauber aufgestiegen und der Hubschrauber wurde eingewiesen mit bitte anschnallen, zuhören mit Rauchzeichen. Das heißt, sie haben Rauchgranaten dann gezündet,
Wahnsinn,
um den Hubschrauber einzuweisen, weil da in dem Braunkohletagebau kein Netz ist. Und solche Dinge sollten im Jahre 2020 einfach der Vergangenheit angehören. Also das Geld bitte in den Netzausbau stecken und nicht in billige Tarife.
So ist es. Henning, ich danke dir.
Bitte, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.